Gott bekommst du vieles, aber alles kriegst du nicht. Gute Bildung muss man zahlen, für Talent gibt's keinen Job. Lust und Sex sind oftmals käuflich, doch die Liebe wird verschenkt. Denn für Gott bekommst du vieles, aber alles kriegst du nicht. Gott bekommst du vieles, aber alles kriegst du nicht. Heute bei Tag und Nacht der Ruhe bist du nur ein armes Schwein. Und zum Schlussstrich deines Lebens gibt kein Dollar und kein Pfund. Denn für Gott bekommst du vieles, aber alles
sagte, verraten Sie mir das Geheimnis Ihres Genies, wie haben Sie die Statue von David erschaffen? Und Michelangelo antwortete ganz einfach, ich entfernte vom Marmorblock einfach nur alles das, was nicht David ist. Also er meinte, er musste von diesem Marmorblock mit seinem Werkzeug wirklich nur alles das wegnehmen, was überflüssig war, was nicht zur David-Statue dazugehörte. Ganz einfach. Und das hat er schon vor seinem inneren Auge gesehen, vielleicht hat er sich auch Skizzen gemacht. Und als ich das gelesen hatte, habe ich mir gedacht, mit unserem Leben ist das ähnlich. Damit ein Leben gut wird, dann müssen wir alles das entfernen aus unserem Leben, was nicht zu einem guten Leben dazugehört. Also was zum Beispiel Menschen erfolgreich macht, das kann sehr unterschiedlich sein. Da gibt es kein allgemeingültiges Rezept. Wir wissen aber alle mit Sicherheit, was Glück und Erfolg verhindert. Wir wissen auch mit Sicherheit, was unser Leben kaputt macht. Da haben wir eine Ahnung davon. Und die Bibel, die gibt uns sogar eine Checkliste mit auf den Weg. 10 Punkte, 10 Gebote werden die auch genannt, von den Dingen, die man im Leben wegtun, wegschneiden soll, damit das Leben gelingt. Eine erfolgreiche Frau, der es richtig gut geht, die will ich euch jetzt mal vorstellen. Diese Frau, die kam aus einem Kuhnest und zog in die Großstadt. Und zwar zog sie in die Großstadt Philippi. Die Frau wurde von den Leuten Lydia genannt. Die Leute wissen, wo sie herkommt, aus einem Dorf in Lydien. Das ist dort, wo heute die Türkei ist. Und deshalb sagen sie Lydia zu ihr. So geht man ja häufig mit Ausländern um, weil sie fremd sind, weil man die Namen schwer aussprechen kann. Sagt man eben, es ist der Vietnamese, es ist der Türke, der Kubaner oder was auch immer. Und die Lydierin wird halt Lydia genannt. Genau weiß man nicht, ob Lydia ledig ist oder ob sie verwitwet ist, aber eins, das wissen sie die Leute ganz genau, die ist stinkreich. Da geht es richtig gut. Sie ist eine dynamische, erfolgreiche Unternehmerin. Und ich muss dann gleich mal sagen, da hat Gott erstmal nichts dagegen. Gegen Erfolg im Beruf. Und hat auch nichts gegen Reichtum. Das lesen wir in der Bibel, ist nicht meine Idee. Da kannst du lesen, wenn Gott einem Menschen Reichtum und Güter gibt und lässt ihn davon essen und trinken, sein Teilnehmen und fröhlich sein bei seinen Mühen, so ist das ein Geschenk von Gott. Also wenn es in der Firma so richtig rockt, wenn es so richtig vorwärts geht, dann kann man Gott Danke sagen, auf die Knie gehen und beten oder wie auch immer. Ich weiß natürlich, dass es auch Sozialromantiker gibt, die würden Jesus am liebsten in ihrem Club aufnehmen und sagen, Jesus ist nur für die Armen da, Jesus ist nur für die am Rande der Gesellschaft da, nur für die Entrechteten. Aber dafür kannst du Jesus nicht in deinen Club aufnehmen, denn die Botschaft von Jesus war damals und ist bis heute, Gott will alle. Deshalb ist er zu den Entrechteten und zu den Armen genauso gegangen, zu denen, denen es richtig gut ging. Unsere Lydia war jedenfalls erfolgreich. Und ihr müsst wissen, sie hat nicht das gemacht, was alle machen. Deshalb ist sie vermutlich auch erfolgreich geworden. Wer erfolglos sein will, der sollte unbedingt das tun, was die anderen auch tun. Du musst fragen, wo ist die größte Konkurrenz und da musst du hin. Also je umkämpfter ein Markt ist, desto schlechter ist dann deine Erfolgsaussichten, sagen jedenfalls Leute, die dann in der Wirtschaft sich auskennen. Vielleicht mal ein Beispiel. Jedes Jahr ziehen 20.000 Schauspieler nach Los Angeles, um in Hollywood ihr Glück zu suchen. 20 davon werden erfolgreich. 20 werden erfolgreich. Man merkt, die Schauspieler können alle ganz wunderbar schauspielern, aber offensichtlich nicht rechnen. Oder studiere das, was gerade angesagt ist, da wo die meisten hinrennen, kann man den Leuten nur sagen, das macht dann nicht nur das Studium anstrengend, sondern du landest dann auch am Ende in einem umkämpften Arbeitsmarkt. Das Wort Herdentrieb bezeichnet die Tendenz, das Verhalten anderer zu kopieren, und Lydia macht das nicht, sie sucht ihre Nische, in der nicht allzu viele Leute anzutreffen sind, die ihre Fähigkeiten haben. Ihr Lebensmotto geht der Konkurrenz aus dem Weg. In ihrer Nische, da wurde sie die Gastarbeiterin zur erfolgreichen Boutique-Chefin. Weißt, das war schon immer ihr Traum, schicke Klamotten, das war ihr Milieu. Ein Parfüm, das rochste schon gegen den Wind. Klamotten in Rot, das war der neueste Schrei, absoluter Hingucker. Und unsere schicke Schnecke hat eben ein Geschäftsgeheimnis. Und dieses Geschäftsgeheimnis ist eine stachelige Mittelmeerschnecke und die heißt Murex. Die Murex ist übrigens manchen Menschen sehr ähnlich, die pennt Tag und Nacht. Die liegt auf dem Meeresgrund und wartet, bis sie eingefangen wird. Und die gibt dann, wenn sie eingefangen wird, einen farblosen Saft von sich, und wenn das Zeug mit Luft und Licht zusammenkommt, in Berührung kommt, verfärbt sich dieser Saft, und diesen Saft, diese Farbe nennt man dann Purpur, wurde verarbeitet, Stoffe wurden gefärbt, und mit diesem Murex-Schneckensaft färbt Lydia Stoffe, und das ist eben dann dieser Stoff, den man Purpur nennt. Ihr müsst wissen, das Zeug war damals so sauteuer, das konnten sich nur die oberen 10.000 leisten. Wer damals Purpur-Klamotten trug, der fährt heute einen roten Ferrari. So ungefähr muss man sich das vorstellen. Und du merkst, Lydia ist eine gemachte Frau, der es äußerlich rundum gut ging. Die war emanzipiert, sie war erfolgreich, finanziell unabhängig, und es kam noch was dazu, sie war auch noch religiös. Erfolgreich war sie mit ihren Stoffen, mit ihrem Modegeschäft, und erfolglos war sie auf der Suche nach einem sinnerfüllten Leben und nach Hoffnung. In der Bibel steht von der Lady Lydia, da wird berichtet, sie war eine gottesfürchtige Frau. Das heißt, sie hielt sich zu den Juden, obwohl sie keine Jüdin war. Das ist ein Hinweis darauf, dass es ihr äußerlich gut ging, aber innen drin in ihrem Herzen war sie auf der Suche, da ging es ihr nicht ganz so gut. Und sie merkte, als sie zu den Gebetsstunden ging der Juden, die 10 Gebote, die hatten, die geben Orientierung im Lebenschaos. Dort konnte sie lesen, ich brauche in die Beziehung anderer nicht einbrechen. Und ich muss aus meiner Beziehung, wenn ich eine habe, nicht ausbrechen. Ich muss mich vom Neid nicht zerfressen lassen. Ich kann mir Pausen gönnen, darf ehrlich leben. Ich muss keinen Hass gegen die Eltern pflegen. Und sie spürt, das ist die richtige Richtung. Wenn ich nach den 10 Geboten mein Leben ausrichte, dann kann ich am Ende vielleicht sogar 10-mal besser leben. Ihr Interesse an Gott, das kostet sie auch einiges. Bei manchen Leuten kostet es allen bis heute das Ansehen. An Umsatz büßt sie auch ein, denn samstags hängt jetzt plötzlich ein Schild in der Boutique. Boutique geschlossen, Chefin im Gottesdienst. Wie das meist so ist, wenn jemand plötzlich an Gott interessiert ist, dann machen Geschäftspartner, Kollegen, Nachbarn dumme Bemerkungen. Aber du musst wissen, die Lydia lässt sich davon nicht abhalten. Sie sagt sich, es muss doch noch mehr geben als das, was ich an Leben erlebe. Bewundernswert an ihr ist, alles, was sie genießt, alles, was sie besitzt, vernebelt ihr nicht die Sinne. Ist der Menschen, die im Leid zum Glauben an Jesus gefunden haben, die sagen mir oft, als es mir gut ging, habe ich oberflächlich gelebt und als es mir schlecht ging, habe ich erst angefangen, die wichtigsten Fragen zu stellen. Und sie sagt mir dann, ich habe die Antwort bei Jesus gefunden. Die Lydia, die stellt die wichtigsten Fragen, obwohl es ihr gut geht. Sie will dahinter schauen. Sie fragt, warum geht es mir so gut? Sie ahnt, die Voraussetzungen für meinen Erfolg habe ich jetzt nicht selber geschaffen. Die waren doch einfach da. Meine Intelligenz, meine Begabungen, meine Fertigkeiten, mein Fleiß, das sind doch Dinge, die sind da, die konnte ich mir doch selber nicht erschaffen. Und das Leben, das habe ich mir doch auch nicht gegeben. Ja, nicht mal von den Eltern haben wir es. Wir haben es von dem Schöpfer durch die Eltern hindurch. Die Eltern sind die Partner des Schöpfers. Deshalb sollen wir sie auch ehren. Und sie fragt sich vielleicht, ich sehe die vielen verschiedenen Farben, ich kann einen Sonnenuntergang bestaunen. Warum besitzt dieser Planet so viele unterschiedliche, wunderbare Blumen, die ich genießen kann? Da kann man doch nur staunen. Also ich staune da besonders, weil ich teile die Pflanzenwelt in Gänseblümchen und Nicht-Gänseblümchen. Im Gegensatz zu meiner Frau, die ist von Haus aus Floristin. Aber ich staune trotzdem, warum gibt es so viele Nicht-Gänseblümchen? Also schon die Landschaft alleine in Deutschland. Von der Ostsee bis zum Bodensee, von der Insel Föhr bis zum Erzgebirge, kommst du doch aus dem Staunen gar nicht raus. Am reich gedeckten Tisch haben wir die Geschmacksrichtungen, die Aromen, die wir genießen können. Und es gibt unterschiedlichste Musik. Für jeden ist was dabei, das er es genießen kann. Ich will es gleich sagen, unterm Strich, das ist alles. Und noch mehr, was man aufzählen könnte, nicht notwendig, damit wir existieren können. Da fragt man sich, warum gibt es so viel Gutes? Und die sinnvollste Antwort, die ich in meinem kurzen Leben bisher gefunden habe, ist die, diese guten Dinge gibt es deshalb, weil der Designer nicht wollte, dass wir einfach nur existieren, sondern dass wir staunen können und dass wir genießen können. Die vielen guten Sachen zeigen, dass Gott ein Designer ist, der unsere Welt mit viel Liebe kreiert hat, damit wir genießen können. Ist als unser jüngster Sohn mit dem Medizinstudium angefangen hat, da habe ich den mal so über die Schulter geschaut und das ist mir ganz schlecht geworden. Einmal ist mir schlecht geworden, was die Typen alles lernen müssen. Und zum Zweiten ist mir schlecht geworden, weil ich gemerkt habe, was bei mir alles krank werden kann. Dann habe ich aber den Schalter umgelegt. Ich habe gestaunt, was bisher alles funktioniert hat, obwohl es bei mir einige Baustellen gibt. Aber das andere hat doch alles funktioniert bisher, sodass ich hier zu euch fahren konnte und dass ich heute hier stehe und mit euch reden kann, auch hinterher vielleicht noch. Wisst ihr, das ist der Grund, warum ich das folgende Gebet, das in der Bibel steht, zu meinem eigenen Gebet mache. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Ich kann gute Dinge genießen, habe Freude am Leben. Es geht sogar noch viel weiter. Obwohl bei vielen die Alarmanlage angeht, wenn sie nur das Wort Virus hören. Kann man den, das ist auch so eine Baustelle, ja. Kann man den guten Ruf der Viren auch mal versuchen zu retten. Viele denken bei Virus zuerst an Grippe, an HIV, an Gelbfieber, Ebola, Corona, an wie diese Typen alle heißen. Darüber machen wir uns berechtigterweise auch Sorgen, weil wir wissen, dass es zu Krankheit führen kann und unter Umständen sogar zum Tod. Ich habe gelesen, 21 Virustypen können den menschlichen Körper schädigen und zu Fall bringen. Sie sind jedoch ein Bruchteil von 100 Millionen Virustypen. Und die gibt es weltweit. Und die meisten davon sind sogar lebenswichtig. Der australische Professor Peter Pollard schrieb bereits im Jahr 2015 dazu, die große Anzahl dieser guten Viren ist erstaunlich. In einem fruchtbaren See oder Fluss beträgt ihre Dichte oft 100 Millionen pro Kubikmillimeter. Viren haben also einen besseren Ruf verdient, schreibt er weiter, weil sie lebensnotwendig sind und nicht mal 1% davon sind schädlich. Kann ich nur staunen. Es dauert gar nicht lange, da kommen die ersten Bedenkenträger mit ihrem schmerzverzerrten Gesicht um die Ecke und sagen, mit deinem Staunen und mit deinem Dankgebet habe ich meine Bauchschmerzen. Es gibt doch so viele schlimme Dinge in der Welt. Und dann kommen sie mit der Frage aller Fragen, warum lässt Gott das Schlimme zu? Wisst ihr, diese Frage, warum lässt Gott das Schlimme zu, die begleitet mich seit Jahrzehnten. Ich arbeite seit Jahrzehnten als Musiker und als Missionar. Und diese Frage wird immer wieder gestellt. Das ist ein abendfüllendes Thema, haben wir diesmal nicht im Programm. Aber eine Frage, die ist mir noch nie in diesen Jahrzehnten von jemandem ernsthaft gestellt worden. Warum lässt Gott das viele Gute zu? Es ist nämlich erstaunlich, dass der Mensch nicht ausschließlich und ununterbrochen schlimme Dinge erleben muss. Durch den Sündenfall hat der Mensch sich das Schlimme erst ins Leben geholt. Er hat Gott die kalte Schulter gezeigt und das Schlimme kam in unsere Welt. Und so finde ich es höchst erstaunlich, dass es nicht mal 1% der Viren gibt, die Schaden anrichten. Gott überlässt uns Menschen nicht dem sicheren, schleichenden Tod. Obwohl wir uns von Gott abgewendet haben, tut er uns immer wieder Gutes. Aber der Mensch, der murrt, und zwar andauernd. Abraham Lincoln hat es mal so auf den Punkt gebracht, er hat gesagt, die Menschen murren, weil keine Rosen ohne Dornen wachsen. Warum danken sie nicht dafür, dass Gott auf dornigen Stängeln so schöne Blüten wachsen lässt? Also mit den Dornen kennen wir uns bestens aus. Warum lässt Gott die Dornen wachsen? Warum lässt Gott das Leid zu? Übrigens, merkwürdigerweise, finde ich, wird diese Frage sogar von Atheisten gestellt, also an jemanden, den es für sie eigentlich gar nicht gibt. Und warum lässt Gott die Blüten zu? Warum lässt Gott das Gute zu? Diese Frage, die wird nicht gestellt. Wer sich diese Dinge ins Bewusstsein holt, die Guten, sollte mal darüber nachdenken, wem er dafür danken könnte. Und ich vermute, die Lydia, die hat eine Ahnung davon. Die fragt sich, ist das wirklich das Leben? Ist das alles? Worauf zielt mein Leben eigentlich ab, wenn ich mir materielle Wünsche alle leisten kann und erfüllen kann? Habe ich ein Thema, für das ich lebe? Und am Schluss bleibt die Frage für alle, auch für Lydia, was wird mit mir, wenn ich sterbe? Mein irdisches Glück, das reicht doch nur bis zum Friedhofsturm. Mein Erfolg nützt mir doch nichts, wenn ich irgendwann den Abgang hier machen muss. Das trifft mich doch früher oder später, aber es trifft mich todsicher. Und was kommt dann? Stimmt es dann, dass es zwei Möglichkeiten gibt, Glück und Unglück? Dass der Friedhof zwei Ausgänge hat, Luther übersetzt mit Himmel und Hölle. Und so unternimmt Lydia etwas und geht jeden Samstag zum Treffpunkt Fluss, zur Gebetsstunde der Juden. Muss ich das so vorstellen, links rauscht der Fluss und rechts der Lärm der Autobahn und dazwischen sitzen ein paar Frauen und die beten. Und jetzt schwenke ich mal die Kamera von diesen betenden Frauen rüber zur Autobahn. Das ist die Handelsstraße Via Ignatia. Und am Autobahnkreuz Philippi Nord, da steigen ein paar Tramper ab. Und einer davon ist Paulus. Und Paulus, da haben wir sogar Briefe in der Bibel, die er geschrieben hat an die ersten Christengemeinden. In der Apostelgeschichte wird von ihm hier berichtet, von seiner Mission. Und einen Brief, da hat er geschrieben, ist es dir gleichgültig, wie freundlich, geduldig und nachsichtig Gott mit dir ist, siehst du nicht, wie Gottes Güte dich zur Umkehr bewegen will? Also wissen wir, warum Gott Gutes tut. Er will die Menschen zur Umkehr bewegen. Paulus gehörte also zu den ersten Christen, das war vor 2000 Jahren. Jesus war gekreuzigt, Jesus war auferstanden, vom Osterfest kommen wir gerade her. Und danach hat Jesus sich vielen seiner Freunde, seiner engsten Mitarbeiter gezeigt und er hat sich als letzten auch dem Paulus gezeigt, obwohl er die Jesus-Anhänger bis aufs Blut verfolgt hat. Paulus ist also jetzt so ein Jesus-Typ, er war ein hochstudierter Mann, hatte die besten Professoren, die es damals gab, hat aber seine steile Karriere, die vor ihm lag, sausen lassen, wurde Missionar und seit Jesus ihm begegnet ist, kann Paulus nicht anders. Er muss von Jesus erzählen, das ist sein Thema. Jesus lebt, Jesus bringt Sinn ins Leben, Jesus bringt dich in den Himmel. Unser Professor Paulus, da waren noch weitere Missionare mit unterwegs und sie gehen also jetzt durch Philippi. Stadtrundfahrt ist angesagt, das muss ich auch klären, so am Rande zumindest. Die gingen immer erst, wenn eine da war, in die Synagoge, denn das Programm von Paulus war den Juden zuerst. Die mussten zuerst die Botschaft hören. Aber leider ist keine Synagoge in Philippi zu finden. Und wenn es dennoch gläubige Juden gibt, das war bekannt, dann trafen die sich am Fluss. Das ist immer so. Also gehen sie zum Fluss und finden dort einige Frauen, die beten. Und bei den Frauen hockt auch unsere Purpur Lydia. Und Paulus erzählt sofort eine Geschichte von seinem Thema, von Jesus. Er erzählt eine Purpur-Geschichte. Er erzählt von einem Mann um die 30, der trug einmal Purpur in seinem Leben. Das Geld hatte er dafür nicht. Das Geld hatten andere. Sie warfen ihn den Purpur-Umhang um. Ich lese mal Originalton Bibel. Schließlich begannen Herodes und seine Soldaten, Jesus zu verhöhnen. Sie trieben ihren Spott mit ihm, schickten ihn schließlich zu Pilatus zurück, nachdem sie ihm ein Prachtgewand, ein Purpur, umgehängt hatten. Aber vorher drückten sie ihm noch eine Dornenkrone auf den Kopf, vergleichbar mit Stacheldraht, geflochten, und die Stacheln, die bohrten sich in den Kopf hinein. Sie schlugen seinen Rücken mit der Peitsche, da platzte sein Rücken davon aus, und die Lydia fragte sich, was hatte der getan? Seine Hände wurden gefesselt, obwohl er mit seinen Händen Menschen geheilt hat. Sein Rücken wurde zerschlagen, obwohl er mit seinem Rücken die Last der Menschheit getragen hat. Und sein Kopf wurde von der Dornenkrone zerschunden, obwohl in seinem Kopf nur Gedanken der Liebe für die Menschen waren, zu denen er zu reden hatte und für die er dann am Kreuz gestorben ist. Und das erzählt Paulus weiter. Der Mann mit dem Purpurumhang ist Jesus. Er ist der Sohn Gottes. Er wurde an ein Kreuz genagelt bei lebendigem Leib. Das wurde aufgerichtet und dann hing er zwischen Himmel und Erde, bis er tot war, weil er die Menschen auf der Erde mit dem Vater im Himmel wieder in Verbindung bringen wollte. Und solche Töne hatte man bisher in Europa noch nicht gehört. Zum ersten Mal. Die Modefachfrau hört mit offenem Mund und mit offenem Herzen zu. Sie hört zu und sie hätte es so machen können wie viele heute in Europa, sie hätte können auch weghören. Da wird keine Kirche betreten, da wird keine Predigt gehört, gleich gar nicht die Bibel aufgeschlagen. Man will sich gar nicht informieren. Uninformiert sagt man heute in Europa, das ist alles Unsinn. Aber Paulus erzählt weiter, als Jesus am Kreuz hing, verlor die Sonne ihren Schein und ein Erdbeben erschütterte die Welt. Und am größten Gebäude der Hauptstadt Jerusalem entstand ein hoher Sachschaden. Nicht das Gebäude wurde beschädigt, sondern eine bestimmte Sache im Tempel. Der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke von oben bis unten aus. Jahrzehnte hatte man auf diesen Vorhang, auf dieses Millionending gespart und nun hing dieser Vorhang, an dem auch Purpur verarbeitet war, im Tempel und zwar, es war die Grenze zwischen Mensch und Gott. Das drückte aus, kein Mensch kann von sich aus seit dem Sündenfall zu Gott kommen. Der Vorhang ist geschlossen. Nur einmal im Jahr durfte der hohe Priester in diesen Raum, der für Gott reserviert war. Die Tür war zu für Otto Normalverbraucher, obwohl alle die Frage nach Gott kannten. Die Tür war zu. Und weil der Mensch von sich aus den Purpurvorhang nicht wegnehmen durfte und konnte, hat Gott ihn selber kaputt gemacht, zerrissen in dem Augenblick, als Jesus am Kreuz starb. Das ist die großartige Rettungsaktion in der Geschichte der Welt. Jesus stirbt am Kreuz und zugleich zerriss der Purpurvorhang im Tempel. Die Lydia, musst du wissen, die traf fast der Schlag. Sie war in dieser Runde vermutlich die Einzige, die abschätzen konnte, was dieser Vorhang wert war. Und dabei zerriss es ihr fast das Herz. Auch ihr Herz war offen. Auch für ihrem Herzen hatte Gott in diesem Augenblick den Vorhang weggenommen. Die Lydia denkt sich, so viel bin ich Gott wert, dass er in Jerusalem so etwas Wertvolles, so einen wertvollen Vorhang zerreißen lässt. So viel bin ich Gott wert, dass er vor Jerusalem auf dem Hügel Golgatha seinen Sohn sterben lässt. Für mich. Die Tür zum Leben, zum ewigen Leben soll für mich persönlich offenstehen. Das ist doch der Hit. Da brauche ich nicht mal eine Spende dafür zu geben. Da muss ich nicht mal besonders gut dafür sein, sondern ich muss bloß zu Jesus gehen. Mich beschenken lassen, da denkt sie sich, das will ich mir gerne antun. Sie will Hoffnung für die Zukunft und sie will Hoffnung über den Tod hinaus. Hier wird uns berichtet in der Bibel, und eine gottesfürchtige Frau mit Namen Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, hörte zu. Der tat der Herr das Herz auf, sodass sie darauf Acht hatte, was von Paulus geredet wurde. Gott erlebt, obwohl es ihr gut geht. Gott hat der Lydia das Herz aufgemacht, sie zieht die Konsequenz und sie lässt sich taufen. Eine erfolgreiche Frau wird Christ. Obwohl sie alles hat, obwohl sie zufrieden lebt, wendet sie sich Jesus zu. Wisst ihr, ich höre manchmal den Vorwurf, Christ kannst du nur werden, wenn es dir dreckig geht. Das ist nur für was, die das Leben noch nicht begriffen haben, wie kleine Kinder. Das ist nur was für diejenigen, die das Leben nicht im Griff haben, die es nicht geregelt kriegen, die in Panik geraten, und vor allem für diejenigen, für die Senioren, die kurz vorm Friedhof stehen, die auch in Panik geraten. Solche Töne höre ich. Und hier kriegen wir plötzlich mit, dass sich jemand Jesus zuwendet, der das Leben voll im Griff hat, dem es rundum gut geht. Bei Lydia kannst du mal sehen, dass auch Menschen, denen es gut geht, Jesus in ihr Herz lassen können. Ob jemand Christ wird, das hat nämlich nichts mit unseren Voraussetzungen zu tun, die wir mitbringen. Ich kenne persönlich Professoren und ich kenne Schulabbrecher, die Jesus ihr Leben gegeben haben. Ich kenne Rollstuhlfahrer und Leistungssportler, die sagen, ich bin Nachfolger von Jesus. Und ich kenne Sozialhilfeempfänger und Millionäre, die sagen, Jesus ist mein Boss. Und ich kenne Leute im Knast, die Jesus ihr Leben gegeben haben, und Staatsanwälte und Richter, die mit Jesus leben. Es hat nichts mit unserem Stand in der Gesellschaft zu tun, nichts mit den Voraussetzungen, die wir mitbringen, sondern ob wir es zulassen, dass Jesus in unser Herz kommt. Alles Menschen, die Jesus reingelassen haben, wie die Lydia. Der Paulus konnte das Herz der Lydia nicht öffnen, er konnte nur von Jesus erzählen. In der ähnlichen Situation bin ich übrigens heute hier. Ich erzähle dir von Jesus, aber ich kann keinen einzigen Menschen dazu bringen, dass er mit Jesus lebt. Das kann ich nicht. Dort, wo die Kirche in der Geschichte Druck und Gewalt ausgeübt hat, hat sie sich immer von Jesus entfernt. Ich komme mit dem, was ich heute singe und was ich heute sage, nur bis an dein Ohr. Und mein Gebet ist vorher schon gewesen, dass Jesus dein Herz öffnet und dass der Weg vom Ohr zum Herzen angetreten wird. Nämlich die Schaltzentrale des Lebens. Aber diesen Weg, den kannst du nur selber zulassen, den kannst du nur selber antreten. Das kann dir niemand abnehmen. Das ist übrigens der weiteste Weg in unserem Leben, den wir zurücklegen. Und der schwerste Weg, der Weg vom Ohr zum Herzen. Das im Leben, im Alltag ankommt. Wenn du jetzt merkst, dass Gott dir das Herz aufgemacht hat, dann geh doch diesen Weg. Wenn ich von Herz spreche, dann weiß ich, dass es da häufig Missverständnisse gibt. Manche, die denken dann an die Pumpe, wo die Ärzte Leitungen anbringen können und wo sie reparieren können. Nein, das geht, wenn die Bibel von Herz spricht, nicht um unsere Pumpe. Manche denken dann, oh, das ist so Wildecker Schmerzbuben und so viel Gefühl. Also das Gefühl steckt in unserem Herz, von dem die Bibel spricht, auch mit drin, aber eben mehr. Wenn die Bibel von Herz spricht, dann spricht sie von Gefühl, vom Verstand, vom Willen, vom Gewissen. Unsere Schaltzentrale fürs Leben, das meint die Bibel. Im Herzen werden die Entscheidungen fürs Leben getroffen. Und genau um eine Entscheidung für dein Leben geht es, wenn Jesus durch eine Bibelzeile, durch ein Liedzeile oder eine Predigt zu dir spricht. Wenn Jesus mit seiner Botschaft von der Liebe, mit der Botschaft vom Kreuz in dein Herz kommt, dann verändert sich das Leben. Und zwar positiv. Und manchmal sogar ganz radikal. Und so wird aus der Liebeserklärung Gottes, dem Kreuz, die lebensverändernde Kraft für uns Menschen. Und so ist das bei der Lydia, das können wir bei ihr sofort ablesen, dass sich da einiges ändert. Nachdem Gott ihr Herz aufgemacht hat, macht die Lydia ihr Haus auf. Da kannst du lesen, als sie aber mit ihrem Haus getauft war, bat Lydia und sprach, wenn ihr anerkennt, dass ich an den Herrn glaube, so kommt in mein Haus und bleibt da. Gastfreundschaft. Die Missionare wurden ihre Gäste und es kommt ganz gute Nachricht, frohe Botschaft für alle Frauen. Zwischen Tüchern, teuren Tüchern, tollen Klamotten entsteht die erste christliche Gemeinde in Europa. Zum ersten Mal in Europa wird Gottesdienst in einer Boutique gefeiert. Das ist doch was, oder? In einem Mutterhaus wird gepredigt, wird gefeiert. Weißt du, was das Beste an diesem Bericht aus der Apostelgeschichte ist? Es ist eine Wiederholungsgeschichte. Es ist nicht so, dass das, was mit Jesus am Kreuz passiert ist, sich wiederholen muss. Das gilt für alle Zeiten, für alle Menschen. Ist auch nicht so, dass der Tempel der Vorhang nochmal zerreißen muss. Geht ja gar nicht, weil der Tempel steht ja nicht mehr. Was mit Lydia passiert ist, das ist die Wiederholungsgeschichte. Und nicht nur für Europa, sondern für die ganze Welt. Jesus will auch heute Herzen öffnen, so wie damals bei der Lydia, und Einzug halten in das Leben, weil er den Menschen das ewige Leben mitbringt. Wenn ich die Frage stelle, warum lässt Gott das Gute zu, so wie sich die Lydia auch vermutlich gefragt hat, dann muss ich für mich feststellen, dass ich sehr viel Gutes erlebe, wenn ich mich in die richtige Richtung vergleiche. Wenn ich mich mit einem König vor 500 Jahren vergleiche, und die Leute haben sicher gesagt damals, der hatte ein gutes Leben, der König, muss ich aber feststellen, dass ich heute es besser habe als ein König vor 500 Jahren. Ich genieße heute Dinge und staune über Dinge, die ein König vor 500 Jahren noch nicht mal kannte. Und die Antwort, ich habe es schon erwähnt, die gibt Paulus in einem Brief, den wir in der Bibel finden, ist es dir gleich, wie freundlich, geduldig und nachsichtig Gott mit dir ist. Siehst du nicht, wie Gottes Freundlichkeit dich zur Umkehr bewegen will? Wisst ihr, ich finde es nämlich auch erstaunlich, dass sogar Menschen, die sehr schweres Leid erleben, dann dennoch, weil sie zu Jesus gehören, Gutes von Gott entdecken in ihrem Leben. Ich hatte eine Frau besucht mit ihrem schwerkranken Mann, der musste gepflegt werden, hatte MS, Multiple Sklerose. Er konnte nicht mal mehr essen und trinken, mit Gliedmaßen bewegen ging auch nicht. Mit kleiner Andacht gehalten, ein kleines Konzert gespielt für ihn, seine Familie, seine Freunde, die im Wohnzimmer waren. Und nach dieser Begegnung, wir waren wieder zu Hause, da bekam ich von seiner Frau eine E-Mail und sie schrieb, wir sehen uns wie in einem Käfig mit vielen von Gott geschenkten Sonnenblumen, schöne Erlebnisse, Begegnungen mit lieben Menschen. Seit wir den Käfig akzeptiert haben und die Sonnenblumen in den Käfig hineinlassen, ist Friede und Freude durch Jesus in unser Herz gekommen. Das kannst du nicht selber machen, das kannst du dir auch nicht einreden. Das ist das Gute, was du dann entdeckst, was Jesus selbst im tiefsten Leid mitbringt und wo durchdringt. Wenn heute jemand hier ist, der sagt, diese Hoffnung und dieses Leben möchte ich gerne mit nach Hause nehmen, ich möchte Jesus mit nach Hause nehmen, weil ich ihn noch nicht habe, dann möchte ich jetzt gerne ein Angebot machen, dass du es ihm sagst. Wir Christen sagen ja, beten dazu, wenn wir mit ihm reden. Ich würde jetzt gerne ein Gebet gleich laut sprechen, dass du in deinem Herzen, in deiner Schaltzentrale zum eigenen Gebet machst. Die Nachbarn hören das nicht, aber Jesus nimmt es ernst. Aber ich bitte dich, wenn das dein Gebet ist heute Abend, dass wir eine kleine Vereinbarung treffen. Und die Vereinbarung heißt, komm bitte nach der Veranstaltung nach vorn. Wir haben hier so ein Heft, da steht das Gebet nochmal drin, wollen wir dir gern schenken, dass du es mit nach Hause nehmen kannst. Und ich habe noch ein paar Punkte in das Heft reingeschrieben, wie es dann weitergeht, dass man dranbleibt. Denn so ein Gebet ist nur ein erster Schritt, dem wir weitere folgen. Aber wichtig ist, und ich sage das schon, das kann dir niemand abnehmen, Diese Entscheidung triffst du selber. Wenn's Herz offen ist und Jesus angeklopft hat, dann lass ihn rein. Und ich möchte gerne Hilfestellungen dafür geben, dass du es ihm sagst. Und dafür ist dieses Gebet gedacht. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, ich brauche dich. Ich habe bisher mein Leben selbst bestimmt. Ich habe gegen dich gesündigt. Bitte vergib mir meine Schuld. Ich gebe dir jetzt mein Leben mit Leib, Seele und Geist, mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Übernimm die Herrschaft in meinem Leben und verändere mich so, wie du mich haben willst. Ich danke dir, dass du mich angenommen hast. Amen.